Ja, guten Morgen. Schön, dass so viele noch hier ganz am Ende der Tagung geblieben sind. Mein Name ist David Bibby. Ich bin Referent für digitale Archäologie am Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Ich bin weder Geodät noch Kartograf noch Geograf. Ich bitte, das im Folgenden zu berücksichtigen. Aber ich will die Zeit nicht mit langen Einleitungen vergeuden. Ich steige gleich mal ein. Es ist unübersehbar. Also Survey to GIS ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, der Firma CS GIS in München, der José Canelio ist hier im Raum, und auch von Benjamin Ducke hier in Berlin. Survey to GIS ermöglicht den einfachen Transfer von Messdaten aus beispielsweise Tachymeter oder GPS in voll attributierte Shapes. Survey to GIS existiert als eigenständiges Programm, um Shapes für jedes GIS zu erzeugen, aber auch besonders komfortabel und bequem als Plugin für GVSIG CE. Und auf diesem Workflow werde ich mich jetzt im Folgenden konzentrieren. Wenn wir GVSIG CE aufrufen, haben wir schon gleich in der Leiste hier oben den Icon von Survey to GIS. Wir rufen Survey to GIS einfach auf und haben eine Maske, die verschiedene Inputs natürlich erwartet. Zum einen eine Messdatei, eine Vermessungsdatei. Ich mache ein bisschen größer, dass wir das sehen können. Hier eine Vermessungsdatei und auch ein Parser. Das ist im Grunde genommen das Konzept von Survey to GIS. Dieser Paarung zwischen Vermessungsdatei und Parser. Wir sehen jetzt links ein Vermessungsdatei. Survey to GIS erwartet eine Datei mit einer Messung pro Zeile, mit einer Codierung vorne dran und dann Koordinaten weiter rechts. Wie genau die Gestaltung von dieser Vermessungsdatei aussieht, das ist nicht so wichtig. Es muss nur eine Messung pro Zeile sein, weil diese Vermessungsdatei wird von dem Parser für das Programm interpretiert. Was natürlich heißt, dass wir verschiedene Vermessungsdateien haben können für verschiedene Aufgaben, solange wir den entsprechenden Parser dafür haben. Ich gehe ganz kurz durch den Parser durch, weil es ist wichtig, dass Sie das, was Sie da ist, sehr einfach ist, ohne weiteres können verstehen. Wir benutzen Geotags für lineare Objekte, um zu bestimmen, ob sie als Linien bleiben oder als Polygone geschlossen werden. Hier haben wir das. Wir haben natürlich, wir bestimmen, dass die Koordinaten tatsächlich die Koordinaten sind, und dann gehen wir einfach von links nach rechts durch die Felder. Wir haben jetzt hier ein Indexfeld, jetzt ein Integer, das wäre dieses Feld hier. Es ist unzweideutig, und der Trenner zum nächsten Feld ist ein Leerschritt. Dann haben wir das nächste Feld, wir bestimmen es als Planum, ist auch ein Integer, und der Trenner zum nächsten Feld ist ein Unterstrich und so weiter. Bis wir hier, dieser Format hier ist tatsächlich das alte, recht älte 500-Format. Nur, dass Sie das wissen. Wir haben zum Beispiel Sachen, die wir nicht brauchen, aber die mit der Datei rüberkommen aus dem Tachymeter. Zum Beispiel hier den X-Label beinhaltet einfach X. Das wäre hier. Es ist ein nutzloses Feld und es wird beim Prozessieren ignoriert. Und soweit ein ganz einfache Syntax, um einfach diese Messdatei für das Programm zu interpretieren. Wir brauchen natürlich ganz normale andere Pfadangaben, also wo sollen die Shapes hin, wie sollen die Shapes heißen, und wenn wir wollen, können wir auch ein Protokolldatei anlegen, die einfach diesen Vorgang misst. Und wenn wir auf ausführen gehen, dann kriegen wir einfach dieses Protokoll und können machen wir es erstmal ein bisschen kleiner, können Survey to GIS gleich zumachen. Kriegen dann eine Zwischenmaske in GV-SIG, die uns fragt, welche von den erzeugten Shapes wir in den View einladen wollen, in diesem Fall alle, und wie es heißen sollte, beziehungsweise ob es schon da ist. Und ganz wichtig, wir können auf hinterlegte Symbologie-Bibliotheken zurückgreifen. Also wenn wir, also in unserem Fall in der Archäologie haben wir so standardisierte Symbole für verschiedene Funde, für verschiedene Linien und Polygonsorten, die können wir hinterlegen, dass die automatisch mitgeladen werden. Machen wir, und für die Datei, die ich Ihnen eben vorher gezeigt habe, das ist, gebe ich so eine synthetische Datei, die einfach mal alle Möglichkeiten für unser System in Baden-Württemberg zeigt, kriegen wir dann so relativ automatisch. Und eben, wie gesagt, für Nicht-Geodeten, für Nicht-GIS-Spezialisten, für Archäologen eine Grabungszeichnung, Minimum gesehen, eine Grabungs-GIS. Zoomen wir ein bisschen rein hier in diesen Bereich zu diesem Stück Ziegel, diesem spannenden Stück Ziegel hier. Dann schauen wir die Attributtabelle an, und wir sehen hier verschiedene Sachen, die wir eigentlich schon erkennen, wenn wir die ursprüngliche Vermessungsdatei auch da abrufen, dann sehen wir die Verbindung, wir sehen, was passiert ist hier, dass diese Felder hier, die Indexfeld 288, wie es bestimmt wurde in dem Parser, der nächste Feld in der Attributtabelle ist es Planum, es heißt auch Ziegel, es hat einen Fundzettel mit der Fundzettelnummer 125. So wie wir hier mit der Parse sehen. Index, 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 Planum, 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 Typ, Typ, Typ. Hier. So, im Grunde genommen von der GUI-Seite und von der Parse-Seite, das ist das, was Survey to GIS als Basis macht. Wir können aber ein weiteres Beispiel anschauen. Hier ein Stück Keramik, noch interessanter als das Stück Ziegel. Wir haben eine andere Codierung mit einer leicht anderen Parser. Hier haben wir KEWSFZ. Und wenn wir jetzt hier anschauen, haben wir aber eine abweichende Attributtabelle. Wir sind in der Lage, mit Survey to GIS, mit dem Parser, zum Beispiel jetzt hier, das ist eine Grabungsnummer, so eine Grabungsordnungsnummer, die wir da eingetragen haben. Wir können in Survey to GIS sogenannte Pseudofelder auch mit eineditieren, am Anfang einmal hineineditieren. Und diese Felder werden dann für jede Zeile, die prozessiert wird, mit integriert. Auch Grabungsname. Und wir können auch, wir haben auch eine andere Komfort, eine andere Utility, wo wir jetzt hier, wir sehen hier unten, die Codierung KE für Keramik kommt in die Attributtabelle tatsächlich als Keramik hier raus. Wir haben die Möglichkeit, Thesauri in dem Parser einmal für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Grabung, einmal hinein zu editieren und die Kurzeln, die wir im Felde eingeben, in das Vermessungsgerät, werden dann expandiert zu echten Begriffen. Also auch hier Wandscherbe. Was wir auch hier, was sehr interessant ist für uns, ist, dass wir über den Eintrag von den Grabungsnummer für dieses eine Projekt einmal können wir für jedes einzelne Objekt, das wir auf diese Ausgrabung oder auf dieses Projekt, es muss nicht eine Ausgrabung sein, es muss nicht mal archäologisch sein, können wir eine unzweideutige Benenne für diesen Befund, Objekt kriegen. Die Kombination von der Grabungsnummer in unserem Fall und die tatsächliche Fundnummer auf dieser Grabung erzeugt eine, wie gesagt, ein unzweideutiger Identifikator für uns. Ein Weiteres Beispiel, Bodensee, Pfahlbauarchäologie, es ist kalt, es ist nass. Man will da jetzt nicht mit langen Kodierungen sich aufhalten, man will so einfach Pfahlfelder aufnehmen mit einer ganz einfachen hier, also für die Sie sich da auskennen, unverkennbar der Nordufer vom Bodensee. Hier die Insel Reichenau, hier die Insel Mainau. Und hier eine ganz einfache Vermessungsdatei, tatsächlich mit gekürzten Koordinaten diesmal. Und einfach eine ganz, ganz einfache Kodierung. Pfosten, in diesem Fall 14 bis 39, aber nach oben von 1 bis, was weiß ich, 200. Wir haben hier eine Spezialparse gebaut mit Vorgaben von der, vom Dendrochronologischen Labor in Hemmenhofen, in der Feuchtbodenarchäologie-Zentrum am Bodensee. Wir prozessieren durch und hier ist unser Pfahlfeld, sogenannte Frauenpfahl am Hörnle in Konstanz. Zoomen wir ein bisschen rein, sehen wir da mitten im Bodensee. Und wir sehen auch hier, dass wir tatsächliche komplette Gauss-Krüger-Koordinaten, in diesem Fall in Streife 3, bekommen haben. Obwohl wir in der ursprünglichen Datei nur gekürzte Koordinaten hatten. Wir haben uns bisher nur mit diesen Basic, diesen ganz normalen Input-Sachen in SurveyTGIS beschäftigt. Wir haben aber auch die fortgeschrittenen Einstellungen und hier können wir ja die Koordinaten-Offsets einmal einprogrammieren, dass wir dann die richtigen Werte kriegen. Wir sehen auch, dass wir sehr, sehr viele Felder, die für die Dendrochronologie interessant sind, jetzt quasi automatisch in die Attributtabelle haben, dass diese Datei, diese Shape direkt nahtlos workflowmäßig an den Dendro-Labor übergeben werden kann. Ups, eins zurück. So viel Zeit muss sein. Da haben wir die ursprüngliche Messdatei wieder. Und hier, das nochmal raus, den Parser, die jede Menge Pseudofelder mit drin hat, die von der Dendrochronologie vorgegeben würden, dass man dann einfach mal da mit weiter arbeiten kann. Was schon hier teilweise erfolgt ist, wir sehen, dass also die Symbology, eine Dendro-Symbology jetzt hinterlegt ist, dass einige Fehler als Eiche bestimmt worden sind. Wir können einfach mal eine jetzt hier durchgucken. Wir sehen, dass die Dendro-Leute schon angefangen haben, ein Holzbefund zu geben. Die haben die Metrik hier schon eingetragen. Das sehen wir an diesem schwarzen, hier natürlich selektiert, aber den schwarzen Punkt, schwarzen runden Punkt, das ist ein Querkurs, das ist Eiche ist, das ist 17 Ringe hat, das ist beprobt worden ist. Leider ist es ausgetrocknet, das sollte nicht passieren, aber so. Das waren relativ kleine Dateien. Ich habe jetzt hier eine größere Datei. Einfach mal auszuprobieren. Eine Datei, die über 12.000 Zeilen beinhaltet. Einfach mal die Leistungsfähigkeit von SurveyTGIS zu erfahren, habe ich aber noch nicht gefunden. Das ist dann das Ergebnis einer Stadtkernausgrabung in Ulm an der Donau. Hiermit, das sind Icons für Blei, also Metallverarbeitung. Und natürlich für uns, für Sie nicht als Geodäten, als GIS-Experten, aber für uns als Archäologen ist es natürlich dann sehr spannend, dass wir Filtermöglichkeiten haben, um bestimmte Fundsorten oder bestimmte Positionsinformationen zu bekommen. Also hier würde ich einfach auf die Grabungsebene filtern, dass wir sehen, alles, was wir auf der ersten Ebene ausgegraben, alles, was wir auf der zweiten Ebene und alles, was wir auf der dritten Ebene ausgegraben haben. Und natürlich kompliziertere Filter sind möglich. Da sind alle drei zusammen. Ich möchte nicht verschweigen, dass es auch inzwischen ein DXF-Export aus Survey2GIS gibt. Nicht, weil wir das unbedingt wollten, aber ich sage es einfach, due to popular demand, also das war wirklich gewollt von vielen Leuten. Wir prozessieren genauso, wie ich Ihnen vorher geschildert habe, nur wir ändern das Output-Format zu DXF und kriegen eben von dieser gleichen Beispieldatei, die ich am Anfang gezeigt habe, eine DXF-Zeichnung daraus, wo die Spalten der Attributtabelle hier als einzelne Layers in den CAD erscheinen. Zum Beispiel hier haben wir Planum, Typ, Zusatz und so weiter. Wenn ich zum Beispiel Zusatz jetzt anschalte und zoome rein, ich habe natürlich keine Icons, keine Symbology in dem CAD, aber ich kann zumindest meine Keramik, meine Münze, mein Blei, mein Silex, meine Knochen über die Textkurzeln identifizieren. Also der DXF-Export gibt es, es ist da und wird nicht weiterentwickelt, aber weil wir wollen weiterhin bei GIS bleiben, aber wie gesagt, es existiert und funktioniert sehr gut. Also irgendwas, was Archäologen sehr mögen, sind Profile, Aufsichten, Schnitte durch Erde. Es ist auch möglich mit Survey2GIS, mit dem Parser, das Programm, oder sagen wir mal, GIS zu überlisten und GIS zu missbrauchen, um diese senkrechte Schnitte auch darzustellen. Hier einfach so ein Fenster, was ich jetzt vor ein paar Wochen mit Tachymeter aufgemacht habe von unserer Hauptstelle in Esslingen vom Landesamt für Denkmalpflege in Baden-Württemberg. Das ist eigentlich sehr, sehr logisch und einfach. Das Einzige, was wir machen müssen in unserem Part, ist sagen, dass die Z-Koordinate keine Z-Koordinate ist, sondern eine Y-Koordinate. Und hier können wir die absolute Höhe von dem Profil kriegen, indem dass wir bei der Y-Koordinate eine absolute Höhe eingeben können. Ja, damit bin ich mit diesem schnellen Ritt durch Survey2GIS zu Ende. Ich möchte aufmerksam machen auf diese beiden Internetadressen. Survey2GIS ist als Survey Tools downloaden und das Basisprogramm GVSIG CE kann man über csgis.de bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke für den Vortrag und die Punktlandung von der Zeit her. Sehr gut eingehalten. Gibt es denn Fragen dazu? Oben.
Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick. Können Sie bitte nochmal erläutern, wie Sie die Linien und Polygone generieren und ob der Parser auch unabhängig von GVSIG Shape-Dateien generieren
wird? Also die zweite Frage zuerst. Also Survey2GIS existiert sowohl als Plugin tief in GVSIG, aber auch als eigenständiges Exe oder als auch Linux-fähiges Programm. Auch, so dass Sie, egal in welchem GIS arbeiten, können Sie mit dem Parser, mit dem Parser-Konzept und Survey2GIS arbeiten. Das zweite war, wie ich die Polygone und Linien erzeugen. Also gehe ich jetzt einfach mal ganz Anfang zurück, oder habe ich es noch mal auf hier? Ja. So, die Vermessungsdaten, die erwartet werden, wie gesagt, also X, Y, Z, also diese, die müssen nicht unbedingt da sein, aber ich erwarte zwei oder drei Dimensionen Punkte mit einer Codierung, die eben für die Symbology nützlich ist hier. Ich habe auch gesehen, dass um die Objekte zu gestalten, dass wir Geotags benutzen. Auf einem bestimmten Feld. Das Feld, das wäre hier ein Geotag für ein Polygon, ist ein Add, wie vom E-Mail, und ein Geotag für eine Linie ist hier in unserem Fall ein Dollar. Das sind einfach so Sachen, die in dem Tachymeter oder in dem GPS sind oder was immer. Auch frei konfigurierbar. Ich kann irgendwas nehmen, was mir gefällt. Ich muss dann nur bestimmen, wo diese Tags sich finden. Hier haben wir das Tagfeld, hier ist das Feld Zusatz. Und hier sehen wir zum Beispiel eine Zahl von oder eine Menge von 13 Messungen, die zu einem Polygon am Ende dann geschlossen werden. Weil die letzte Messung in diesem Zusatzfeld den Geotag bekommt. Bitte?
Müssen die untereinander, kann man die auch wahlweise einsortieren?
Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Naja, wenn man eine Straße misst, man, läuft man nicht eine Kante hoch und dann die andere Kante wieder runter, sondern mal so profilweise, also durch das zu sagen.
Also um ein Polygon zu erzeugen, müssen die alle nacheinander sein. Ja. Danke. Aber es gibt auch nicht nur, wir haben jetzt hier den Tagging-Modus End eingetragen. Es kommt auch Modi dazu, ich kann einen Modus machen, wo ich nur Punkte messe. Oder ich kann, also hier genommen, am Ende der Messung dieses Objekts entscheide ich mich, ist das eine Linie oder ist das ein Polygon? Beispielsweise. Ich kann es aber sagen, mit dem Tagging-Modus Minimum, glaube ich, heißt das, ich sage, jetzt kommt ein Polygon oder eine Linie. Ich kann das von vornherein. Insofern, es gibt diese Flexibilität darin.
Gibt es sonst noch Fragen?
Ja, mich würde interessieren, wie ist die Zeitersparnis dabei? Das scheint ja zum Konvertieren eine Minute zu brauchen überhaupt. Können Sie uns mal so eine Zahl geben, wie lange man brauchen würde, wenn man es mit der Hand digitalisieren würde oder eintragen würde?
Also, in Baden-Württemberg und in vielen anderen Landesämtern für Archäologie arbeitet man mit einem Tachymeter vor Ort. Und man arbeitet viel in CAD und auch gibt es auch in CAD-Routinen, die die Linien verbinden und die Symbology machen. Wenn man so arbeitet, digitalisieren, meinen Sie, wenn Sie so zum Beispiel so ein Bitmap oder irgend sowas als Unterlage haben und dann Zeitersparnis ist erheblich, weil ich einmal im Grunde genommen mit dem SurveyDGIS die zwei Einstellungen machen, also Parser und Vermessungsdatei, und drücke auf den Knopf. Also es ist so, dass wenn ich eine Parser immer benutze, wenn ich ein bisschen Fahrt zu meinen Shapes benutze, kann ich das auch speichern, einfach abrufen und auf den Knopf drücken und es geht. Und dann habe ich meine fertige Zeichnung. Ich muss tatsächlich nicht umgehen und alles verbinden in Editieren. Nicht die Prozentsatz, aber erheblich. Und ich habe auch wenn ich einmal eine Symbology-Bibliothek angelegt habe, worauf ich zurückgreifen kann, muss ich Symbology auch nicht per Hand machen.
Wenn es das an Fragen war, das scheint so, dann würde ich Sie jetzt, also erstmal Dank.
Ja, danke. Danke.